Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimkind, dem Podcast von und mit der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Mein Name ist wie immer Linda und mit mir im Studio die liebe
Bettina. Hallo zusammen.
Wir haben heute einen ganz lieben Gast aus unserem Unternehmen hier. Peter ist heute hier und ich will gar nicht so viel sagen. Vielleicht magst du dich einmal selbst vorstellen und welche Rolle du bei Backhaus hast.
Ja, hi. Ich bin Peter. Ich bin seit jetzt knapp 6 Jahren beim Backhaus. Bin als Bereichsleitung tätig für die Bereiche Profifamilie in Aurich und Rastede. In meinen Ursprüngen im Backhaus habe ich als Erziehungsleitung angefangen, wo wir quasi Familien begleiten, die Kinder aufnehmen. Aber da kommen wir jetzt im Laufe des Podcasts wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen detaillierter zu.
Genau, diejenigen, die den Titel der Folge schon gesehen haben, die wissen, heute geht's nochmal um das Thema Profifamilie. Wir haben das immer schon mal wieder aufgegriffen in anderen Folgen. Schon viele Begrifflichkeiten geklärt, aber wir werden auch nicht müde, unser Lieblingsthema zu besprechen. Und die Profifamilien sind das absolute Herzstück der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Und ja, über dieses besondere Konzept mit Familie und Job unter einem Dach möchten wir heute noch mal ein bisschen sprechen und einen kleinen Deep Dive machen. Für alle, die sich für das Konzept interessieren, sich das vielleicht sogar selber auch vorstellen können. Also zum Einstieg und für das Grundverständnis vielleicht erstmal, Peter, was genau ist eine Profifamilie?
Ja, also so der ein oder andere kennt ja sicherlich Pflegefamilien. Und Pflegefamilien sind im Prinzip, da entscheiden sich Familien dazu, Kinder aufzunehmen bei sich zu Hause. Und wir haben das professionalisiert und haben gesagt, also so Fachkräfte, die eine pädagogische Ausbildung haben und ein offenes Haus haben, die können quasi mit uns als Träger sich dazu entscheiden, einen jungen Menschen aufzunehmen. Und dann sind das Profifamilien. Das ist von der Struktur her, ist das im Prinzip vergleichbar mit einer kleinen, ganz, ganz kleinen Wohngruppe. Also das hat auch rechtliche Rahmenbedingungen, die das bedingen.
Genau, also die Profifamilie bedingt eine pädagogische Fachkraft, die dann ein oder zwei Kinder, ich glaube viel mehr sind es dann in der Regel nicht, bei sich zu Hause aufnehmen können. Und die Besonderheit ist ja auch, Profifamilien oder die pädagogische Fachkraft ist sozialversicherungspflichtig bei Backhaus angestellt. Kannst du mal erklären, wie das Arbeitsmodell genau aufgebaut ist?
Ja, das ist ganz spannend, weil das immer wieder ein heißes Thema ist. Also so, anfangs hattest du von Job geredet und Profifamilie ist kein Job. Da muss man sich, glaube ich, ganz schnell vom verabschieden. Und das wird auch deutlich, wenn man da so guckt, wie kann das sozialversicherungspflichtig überhaupt funktionieren. Es ist so, dass wir, wenn du ein Kind aufnimmst in deine Familie, dann kriegst du quasi ein halbes Gehalt. Ich spreche bewusst nicht von einer halben Stelle.
Ja, mittags ist das Kind ja dann nicht mehr da, oder?
In dem ganzen Konstrukt, weil das würde nicht passen. Das ist ein 24-7-Job, auch mit einem Kind, was man aufnimmt. Aber da gibt's halt, das sind ja letzten Endes öffentliche Mittel, über die wir reden, wodurch wir das Ganze finanzieren. Und von daher müssen wir da gucken, wie ist das auch realistisch umsetzbar. Und von daher gibt's für ein Kind gibt's ein halbes Gehalt. Das sind ja Fachkräfte, von daher wir versuchen uns da ein Stück weit am Tarifvertrag öffentlicher Dienst, der sagt vielleicht dem einen oder anderen was, da versuchen wir uns ein bisschen dran zu orientieren. Also wenn da Lohnanpassungen sind, dann gucken wir das auch da dementsprechend in unserem Lohnkonstrukt so berücksichtigen. Mhm. Und ansonsten ist es so, dass wir in den Familien, weil es halt 24/7 ist, haben wir Entlastungskräfte. Und die Entlastungskräfte, die sind dann dafür da, dass man auch mal eine Me-Time hat oder eine Zeit zu zweit, wo man einfach mal sich auch wirklich bewusst rausziehen kann. Und mal ins Kino gehen kann, weiß ich, Fitnessstudio oder irgendeinem Hobby nachgehen kann, Chor, was auch immer, was man so gerne macht, wo man dann auch den Kopf frei hat von den Kids, die da zu Hause leben. Oftmals sind es ja auch nicht nur die aufgenommenen Kinder, sondern häufig haben auch die Profifamilien dann noch eigene Kinder und entscheiden sich dann im Laufe dafür, noch ein Kind aufzunehmen oder zwei. Mhm. Ja, und ansonsten ist es so, dass wir, wenn wir bei der Lohngestaltung sind, dass wir wir haben so Sachen wie E-Gym, die wir für den Familien anbieten. Also so ein paar Benefits gibt's natürlich da auch noch, um das ein bisschen attraktiver zu gestalten.
Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Unterschied zur klassischen Pflegefamilie, ne? Dass man eben diese sozialversicherungspflichtige Anstellung hat mit allen Benefits, die jeder Mitarbeitende bei Backhaus genießt. Also genau, E-Gym oder was haben wir denn noch hier? E-Bike, Leasing.
Backhaus Balance, ja.
Genau, dieses Lebensarbeitszeitkonto, womit man, wenn man möchte, früher in Rente gehen kann. Wer möchte das nicht?
Ja, das oder tatsächlich, wenn man ein Sabbatical nehmen. Also das ist ja gerade im Bereich Profifamilie ist es ja schon so, im Idealfall werden die Kinder da groß und sind dann auch 18, 19 und irgendwann ist die Hilfe dann auch vorbei. Und dann hat man natürlich mit so einem Arbeitszeitmodell hat man dann die Möglichkeit auch mal zu sagen, jetzt erhole ich mich mal ein Jahr bei weiterer Lohnfortzahlung.
Und was auch nochmal ein Unterschied ist, ist ja auch die Betreuung. Mhm. Also wie sieht die Betreuung für Profifamilien aus? Welche Ansprechpersonen gibt es und wie wäre es dann beispielsweise bei Pflegefamilien? Ich weiß, dass da ja auch nochmal wirklich große Unterschiede vorzufinden sind.
Genau, ich habe ja erzählt, dass ich als Erziehungsleitung bei Backhaus angefangen habe. Und die Erziehungsleitung sind Fachkräfte, pädagogische Fachkräfte, die Familien dann begleiten und betreuen. Die halten denen im Prinzip den Rücken frei dafür, dass die sich auf die eigentliche Arbeit an den und mit den jungen Menschen konzentrieren können. Also so das Ganze drumherum versuchen eigentlich die Erziehungsleitungen dann auch wegzumanagen, damit man wirklich da sich komplett auf die Kinder. Und da sind wir auch bei Beziehungsarbeit. Das ist so der Dreh- und Angelpunkt eigentlich unserer Arbeit. Ich habe immer so Paradebeispiele jetzt schon auch in der recht kurzen Zeit, die ich dabei bin, wo ich Familien habe, die mitunter dann auch schon die zweite Generation Kinder groß haben. Und die Kids, da hat die Beziehungsarbeit so gut funktioniert, dass die dann tatsächlich so zu den Festen, auch wenn die Hilfe offiziell ausgelaufen ist als solches, aber dann kommen sie zu den Festen dazu. Oder wir hatten einen Fall, da ist ein junger Mensch zu der Profimutter gekommen, hat gesagt, ey, hier, irgendwas stimmt nicht. Die war längst ausgezogen. Und die Profimutter guckt sie von oben bis unten an und sagt, ja, du bist schwanger. Und dann sagt sie, nee, das kann gar nicht sein. Ja, lass uns mal zusammen zum Frauenarzt gehen. Dann sind sie hingegangen und dann hat die Profimutter, obwohl die Hilfe dann nicht mehr weiterlief, war es eine Selbstverständlichkeit, sowohl für das Kind, dass das Kind zu der Frau gekommen ist, als auch für sie dann das Ganze bis zum Ende zu begleiten. Also das macht unsere Arbeit dann auch aus und da sind wir bei, das ist weit mehr als ein Job. Also so, das ist wirklich, man muss ein bisschen irre sein, um Profi, nee, das ist so, um Profi Familie zu machen, muss man ein bisschen irre sein, weil das ist schon auch echt, man kann das gar nicht genug würdigen, was das auch heißt, sich zu investieren.
Absolut.
Ja? Absolut, also wenn ich das, ich habe ja sehr, sehr lange in der Wohngruppe gearbeitet und es gab immer wieder Momente, wo ich darüber nachdenken muss, okay, ich habe jetzt Feierabend, ich setze mich in mein Auto, ich fahre nach Hause, sehe zu, wie ich abschalten kann und zu Hause bin ich für mich und höre nicht noch 25 Mal die Minute meinen Namen, weil jemand gerade etwas von mir möchte oder Fragen hat, sondern ich kann die Tür schließen und habe meine Ruhe dann in dem Moment oder Zeit für mich, ne?
Das ist schon was anderes. Ist halt einfach Eltern, ne? Also da fragt kein Kind nachts um 3, ist es jetzt okay, wenn ich nicht schlafen kann und nochmal was von dir möchte?
Ich musste gerade auch nochmal an die allererste Folge denkt mit Herbert Finke zum Thema Profifamilie. Da hast du mal gesagt, Linda, ich wünsche mir auch eine Erziehungsleitung.
Absolut, ich habe das Elternteil. Super, ich würde mich auch gerne auf das Kuscheln und die Bindung konzentrieren und nicht in Kita-Apps und anderen organisatorischen Dingen hängen. Ja, das ist natürlich nicht das, was die Erziehungsleitung macht. Das war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Aber man hat so viele Fragen und klar, die aufgenommenen Kinder bringen oft eine Geschichte mit, aber auch die eigenen sind eine Wundertüte. Und so jemanden an der Seite zu haben, der dann manchmal sagt, ganz ruhig bleiben, es ist alles normal und versuch mal so oder so, ne? Das ist schon sehr viel wert, auf jeden Fall. Und auch ein Bonus zur Pflegefamilie, wenn ich so drüber nachdenke, ne?
Ja, und nicht nur eine Person an der Seite zu haben, sondern das sind meist Erziehungskonferenzen. Also klar, die Erziehungsleitung, die ist jederzeit ansprechbar, aber wir haben einmal in der Woche haben wir eine Erziehungskonferenz mit mehreren Profifamilien quasi. Und da gehen die in einen Austausch miteinander über die alltäglichen Themen. Und oftmals haben die auch schon Vorbereitungskurs oder ähnliches gemeinsam besucht. Das heißt, die kennen sich dann auch recht gut. Die sind in der Konstellation viel zusammen und dann ist da auch so eine Vertrautheit und man hat immer irgendwie einen Ansprechpartner. Weil oftmals ist es ja im Alltag so, dass man denkt, irgendwo muss ich jetzt gerade mal mit dem ganzen Scheiß hin. Also so wirklich nur, dass man das irgendwo ablehnt. Gar nicht, dass man irgendwie schlaue Antworten von irgendjemandem hören will, sondern dass man einen Anlaufpunkt hat, wo man einfach mal sagen kann, ey, hier, mir geht's gerade scheiße da und damit. Und da ist es schon gut, wenn man da auch so Gleichgesinnte quasi hat, die den Weg auch beschreiten. Und das unterscheidet sich ganz massiv und das darf man, glaube ich, ganz hoch aufhängen von einer Pflegefamilie, dass man da wirklich in einem intensiven Austausch miteinander ist.
Das gegenseitige Verständnis auch, weil viele Profifamilien kennen die Themen, die andere ansprechen. Die können oft nochmal sagen, hey, da bin ich auch durch, kennen wir und es wird besser. Und das ist ja teilweise außerhalb, das merke ich auch in der Arbeit, dass Menschen teilweise gar kein Verständnis oder eine Idee davon haben, was bedeutet es überhaupt, junge Menschen mit dem Päckchen zu begleiten auch.
Ja.
Ich möchte an der Stelle aber auch einmal sagen, wir möchten hier die Pflegefamilien überhaupt nicht degradieren. Das ist also eine ganz wichtige Einrichtung, die wir in Deutschland haben. Und jede Familie ist wichtig, ne? Also es geht mir hier nur darum, die Unterschiede klar zu machen, weil das ist ja oft so, Profifamilie, die bezeichnen sich ja teilweise auch selbst als Pflegefamilien. Es ist nur einfach rechtlich gesehen was anderes und hat entsprechende Unterschiede.
Da, Linda, rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin Pflegepapa. Also so, ich habe tatsächlich, also noch lange vor der Zeit, habe ich mich dazu entschieden, einen jungen Menschen, beziehungsweise jetzt mittlerweile sind es zwei junge Menschen bei mir aufzunehmen als Pflegepapa. Und von daher merke ich schon, was da auch so der Unterschied in der alltäglichen Arbeit ist, die Herausforderung mit den jungen Menschen sind die gleichen. Ich glaube, die Unterstützung, die ist halt nochmal ein Riesending für die Profifamilien, was ich mir für als Pflegepapa manchmal auch noch viel intensiver wünschen würde. Mhm. So einen Träger an der Seite zu haben, wo man in den Austausch gehen kann. Das hat da nicht so viel Raum.
Das war mir jetzt einmal wichtig zu sagen.
Ja.
Gut, mit welchen Motiven kommen denn Fachkräfte oder Familien so auf euch zu? Also warum möchte man denn vielleicht gerne Profifamilie werden? Dass sie jetzt auch Geld verdienen, haben wir geklärt.
Also so, die kommen häufig schon mit der Idee, das ist, uns fehlt was als Familie. Wir wollen ganz gerne unsere Familie komplettieren. Und das ist so ein Bedürfnis, was da oft hintersteht. Zu sagen, irgendwie sind wir da nicht komplett. Und was natürlich auch ein riesen Obolus da in der Arbeit ist, wenn man jetzt von Arbeit spricht, du kannst von zu Hause aus arbeiten. Auf der anderen Seite musst du auch von zu Hause aus arbeiten. Das hat immer Chancen und auch, aber wenn man jetzt fragt, was sind so die Motive, dann ist es oftmals das, zu sagen, okay, also so, ich habe auch noch ein paar andere Kinder und das ist eigentlich ganz nett. Ich bin Pädagoge, möchte aber nicht so gerne oder Pädagoge möchte aber nicht so gerne in einer Wohngruppe arbeiten, weil ich da dann doch häufig auch Wochenendschichten habe oder Nachtschichten habe und das Familienleben sich da massiv auf die Arbeit einstellen muss. Und wenn man die Arbeit natürlich nach Hause holt, dann muss ich auch das Familienleben ein bisschen darauf einstellen, aber da hat man ein bisschen mehr Einfluss drauf. Mhm.
Gibt es denn auch Familien, wo du sagen würdest, das ist für euch nicht das Richtige? Da habt ihr bestimmt ein gutes Gespür für inzwischen, oder?
Ja, da ist das Schöne, dass wir die Vorbereitungskurse haben. Also so in der Regel ist es ja so, die Familien, wir haben immer so, hat vielleicht auch der ein oder andere schon gesehen, wir haben immer so Anzeigen, dass wir Profifamilien suchen. Und da gibt's schon auch den ein oder anderen Anruf dann. Dann findet ein erstes Gespräch statt. Und im Laufe des Gesprächs hat man schon mal so eine Idee davon, ja, was ist denn so der Antreiber dahinter? Dann gibt's meist noch ein persönliches Kennenlernen. Und dann ist es so, dass die Familien einen Vorbereitungskurs bei uns besuchen. Und der Vorbereitungskurs, der dauert auch echt lange. Im Ursprung waren das mal 9 Monate. Finde ich übrigens genial als Zeit, weil Familie in der Regel 9 Monate hat, sich darauf einzustellen, dass da Zuwachs in die Familie kommt. Und deswegen fand ich den zeitlichen Rahmen eigentlich immer super gut. Wir sind mittlerweile bei 6 Monaten, ist aber immer noch eine lange und eine intensive Zeit, die da die Erziehungsleitung mit den möglicherweise werden Profifamilien verbringen und da lernt man sich dann auch gut kennen und dann entwickelt man auch ganz schnell ein Gespür dafür, was ist denn der Grund dahinter Also so jeder hat ja einen Grund, warum er so das macht, was er macht. Also so, ich habe soziale Arbeit nicht studiert, weil ich nicht wusste, was anderes, sondern weil ich vielleicht auch eigene Erfahrungen in meinem eigenen Leben gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, und da lohnt sich's, sich für Menschen sozial zu investieren. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Grund bei den Profifamilien. Das kann man da relativ schnell dann auch rausfinden. Was sind die Gründe dahinter, dass die sich dafür interessieren, so eine Arbeit dann zu leisten? Weil, wie gesagt, du musst dafür ein bisschen anders sein. Also dass du musst da eine Offenheit für haben, dass da jemand in dein Haus kommt.
Für alle, die Interesse haben, ihr Bereichsleitung, weiß ich, ihr bietet ja auch regelmäßig wirklich Online-Veranstaltungen an. Für alle, die da Fragen haben, Interesse haben, die euch kennenlernen können. Und ich glaube, auf Social Media wird es auch immer ordentlich beworben, sodass auch alle da die Möglichkeit haben, sich einfach mal zu informieren.
Genau. Ja, und ansonsten auf unserer Seite, da könnt ihr mit Sicherheit auch uns als Ansprechpartner finden, die wir für die Bereiche zuständig sind. Aber also scheut euch nicht.
Wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen über das Zwischenmenschliche gesprochen, was auch nochmal so Vorgaben sind, beziehungsweise wenn ihr die Menschen kennenlernt und den ersten Eindruck gewinnt. Gibt es denn noch andere Vorgaben?
Ja, also so da unterscheiden wir uns ja ganz massiv von zum Beispiel Pflegefamilien, da braucht es keine Betriebserlaubnis. Ich hatte ja gesagt anfangs, dass das so ein bisschen in Richtung kleine Wohngruppe geht und so ist es auch so, dass eine Wohngruppe in der Jugendhilfe braucht immer eine Betriebserlaubnis und so ist es auch für die Profifamilien, dass wir da das Landesjugendamt mit im Boot brauchen und da gibt's ganz klare Vorgaben von das Kind braucht ein Zimmer mit einer bestimmten Größe des Zimmers, man muss Fluchtwege haben im Falle von Brand, das heißt, da muss eine Brandschau gemacht werden bei den Familien zu Hause. Dann klar das Fachkräftegebot, also so wir haben da ja eine also wir müssen Fachkräfte anstellen, so Punkt. Und das wird natürlich überprüft und das sind so ganz, ganz strikte Vorgaben, die es da hat. Und dann haben wir halt als Einrichtung noch unsere interne Vorgabe, wie gesagt, den Vorbereitungskurs zu durchlaufen. Das ist so ein Qualitätsstandard, den wir da haben, mit einem anschließenden Kolloquium und wo die Familien dann auch ein Profil von sich erstellen können. Ja.
Unterstützen wir denn die Profifamilien auch bei der Umsetzung solcher Voraussetzungen? Also wir können das Zimmer nicht größer machen, aber wenn da vielleicht noch Dinge gemacht werden müssen, die erforderlich sind, müssen die dann selber zusehen oder schauen wir auch, dass wir da unterstützen können?
Ja, insofern wir unterstützen können. Bauliche Maßnahmen können wir natürlich ganz schwer unterstützen. Wir können immer beratend da zur Seite stehen. Das ist auch meist schon in den ersten Kennenlernen, bevor die sich überhaupt drauf einlassen. Da ist einer so der ersten Punkte, dass man guckt, sind die äußeren Rahmenbedingungen, sind die überhaupt gegeben? Mhm. Das wäre so ein erster Check-up und dann geht man darüber ins Gespräch. Wenn das nicht ist, an welcher Stelle muss noch irgendwas nachgesteuert werden und dann gucken wir, dass wir da auch beratend zur Seite stehen.
Mhm. Wobei ich schon gehört habe, auch eine Familie, die auch bei YouTube zu sehen ist in einem unserer Videos, dass zum Beispiel auch sowas wie, wir brauchen jetzt doch nochmal ein Buggy oder so, ne? Dass solche Sachen nicht alle neu und alleine angeschafft werden müssen. Also auch aufgrund der Größe unserer Einrichtung gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt, wo man da nicht unterstützen könnte.
Also wir haben viele unterschiedliche pädagogische Zentren. Das kommt auch daher, also die pädagogischen Zentren sind quasi die Anlaufstellen für die Profifamilien, damit die nicht so weit fahren müssen. Deswegen haben wir so viele verteilt, vor allem im norddeutschen Raum. In jedem pädagogischen Zentrum haben wir so einen Pool an Sachen. Angefangen von einer Babyschale über Kinderwagen oder. Also da ist schon einiges an erstmal vorhanden, was die Familien dann, wenn sie es nicht mehr brauchen, auch zurückgeben können. Die Familien an sich, die haben auch, sind da wahnsinnig kreativ, haben Tauschbörsen, wo sie dann ist es ein Laufrad, was sie dann nicht mehr brauchen, was sie da dann anbieten, wenn das jemand braucht. Also so, da sind wir schon recht kreativ, da die Sachen auch langfristig zu nutzen und da schnelle Hilfe zu leisten.
Ja, ich glaube das wohl. Das ist eine ganz coole Community, die da irgendwie auch so entsteht, ne, innerhalb der Profifamilien. Gut, also die Voraussetzungen passen. Der Vorbereitungskurs ist absolviert. Es kann losgehen. Peter, was passiert jetzt?
Genau, Vorbereitungskurs. Landesjugendamt hat grünes Licht gegeben. Das ist erstmal so der Dreh- und Angelpunkt und dann kann es losgehen. Wie es dann ganz praktisch losgeht, da ist es ja schon, das geht eigentlich schon im Vorbereitungskurs los, weil denen die Erziehungsleitung, die möglicherweise dann auch zuständig sind für die Profifamilien, weil die den ganzen, also weil die schon kennengelernt haben. Und dann haben die schon ein Gespür dafür. Die Familien können am Ende sagen, was kann ich mir vorstellen aufzunehmen? Also wenn du ein dreijähriges Kind hast, dann macht es keinen Sinn, ein drei-, vier- oder fünfjähriges Kind noch zusätzlich aufzunehmen. Sondern dann sagt man schon, eigentlich die Familienreihenfolge sollte nicht unterbrochen sein, sondern dann müsste man schon nach einem jungen Kind gucken. Und so wird dann im Vorfeld schon relativ in dem Vorbereitungskurs, wenn du da Biografiearbeit, da geht's ja eigentlich mit los. Mhm. Im Rahmen der Biografiearbeit, da lassen die Familien schon mal ein bisschen durchblitzen, was sind sie überhaupt für Menschen. Und dann hat man eine Idee davon, was könnten die denn vielleicht auch für Menschen begleiten und wo könnten die an ihre Grenzen kommen. Die können das dann auch benennen und dann gibt's wahnsinnig viele Anfragen und die müssen sich Gott sei Dank, das sage ich wirklich so, nicht die Familien alle angucken, sondern da sind dann die Erziehungsleitungen, die das so ein bisschen puffern, weil das schon auch, das zerreißt einem manchmal das Herz, wenn man so die Anfragen, die so bei uns eintrudeln, wenn man die alle so durchstöbert und weiß, man hat nur für einen Bruchteil der jungen Menschen, hat man überhaupt die Möglichkeit, irgendeine Hilfe irgendwo zu installieren. Mhm. Das ist schon hart.
Ja. Das glaube ich. Das könnte ich auch sehr, sehr schwer ertragen. Zusätzlich kommt ja auch noch dazu, das haben wir ja auch schon ab und zu mal besprochen, dass nicht für jeden jungen Menschen Profifamilie das richtige Setting ist. Ne? Das weiß Bettina gut, auch aus ihrer Zeit in den Wohngruppen. Okay, also es wird so ein bisschen gescreent und dann gibt's vielleicht nachher zwei junge Menschen, drei, die für die Familie in Frage kommen. Und dann beginnt, glaube ich, diese sogenannte Anbahnungsphase. Wie sieht das so aus und warum ist das so entscheidend?
Ja, also so, das geht im Prinzip mit einem anonymen Kennenlernen los. Mhm. Und das ist schon ein ganz entscheidender Faktor eigentlich, weil oftmals ist es so, dass der erste Blick schon entscheidend ist für die Profifamilie und für den jungen Menschen natürlich auch. Und wenn jetzt der junge Mensch da die Profifamilie gleich schon als solche kennenlernen würde, das könnte dein neues Zuhause sein, dann verlieben die sich und dann sagt plötzlich die Profifamilie, nee, das passt aber bei uns gar nicht. Mhm. Wir sagen da immer matchen, genau. Mhm. Und wenn das so gar nicht matcht, dann macht es ja auch keinen Sinn, das weiterzugehen. Und von daher sagen wir, ein erstes anonymes Kennenlernen findet statt, damit es bei der Profifamilie so ein Gespür dafür gibt, gibt es Schmetterlinge im Bauch oder gibt es die nicht? Also so, das passiert bei jedem. Also jeder, der mal Eltern war, der weiß, was da passiert, wenn man das erste Mal einen jungen Menschen sein Kind auf dem Arm hatte, dann ist das so ein Gefühl, das kann man ja eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Und so ähnlich ist es tatsächlich auch, wenn du dann da einen jungen Menschen kennenlernst, wo du einfach merkst, der passt bei mir in die Familie.
Mhm. Muss da gerade an Ingrid Schorn denken.
Ja. Ja.
In der letzten Staffel war Ingrid Schorn hier zu Gast mit ihrem leiblichen Sohn und die beiden haben von dieser Situation erzählt und Linda und ich sind beide emotional geworden beim Zuhören, weil das so auf uns rübergeschwappt ist, dieses Gefühl von dieser anonymen, von diesem ersten Kontakt und diese Schmetterlinge im Bauch, die du gerade auch beschreibst.
Ja. Ja, genau. Und das ist so der erste Step. Und wenn es dann tatsächlich da so ist, dass man denkt, boah ja, also da passiert gerade richtig was und ich kann mir das richtig, richtig gut vorstellen. Und das ist ja so der Dreh- und Angelpunkt. Man muss sich das richtig, richtig gut vorstellen können, weil das geht um Zusammenleben im Idealfall bis zum Ende. Ne? Also so, auch wenn sie dann vielleicht irgendwann ausziehen, aber trotzdem sind sie Teil der Familie.
Man ist Eltern und das hört ja auch nicht auf. Also das wäre auch komisch, mit der Einstellung da reinzugehen, dass man dann ab 18 keine emotionale Bindung mehr zu der Person hat. Also.
Und von daher, wenn das dann matcht, dann geht's peu à peu in so einen Anbahnungsprozess. Und da ist es dann so, dass die Profifamilie erstmal in der Regel den jungen Menschen da besucht, wo er gerade lebt, in seinem Lebensmittelpunkt, und die beiden sich gegenseitig kennenlernen, oder die drei. Oftmals ist ja der Partner oder die Partnerin noch mit im Boot.
Und auch dann, leibliche Kinder, oder? Also,
ja, das kommt dann vielleicht so im nächsten Step, so am Anfang erstmal peu à peu. Das ist echt so ein langsamer Prozess, den man auch so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl begleiten muss, um zu merken, das passt, und wir können jetzt den nächsten Schritt einleiten. Und wenn dann da so alle sich so ein bisschen besser kennengelernt haben, dann geht's in der Regel auch mal so, dass der junge Mensch dann in die Familie kommt, sich das Ganze da vor Ort anguckt. Und so merkt man dann peu à peu wieder was wächst und wieder so eine kleine Pflanze aufgeht. Und dann ist irgendwann der Punkt gekommen zu sagen, jetzt Rock'n'Roll, jetzt starten wir durch. oftmals ist es so, dass da die Erziehungsleitung vielleicht auch nochmal bremsen muss. Weil da sind viele Emotionen. Ne? Ich habe von den Schmetterlingen und so geredet, die haben alle. Und da gibt es ganz, ganz viele, die da gerne wollen. Das Jugendamt möchte gerne, dass das da weitergeht. Der junge Mensch möchte es dann ja sowieso irgendwie, die Profifamilie möchte es. Und trotzdem braucht es auch ein bisschen Zeit, sich da aneinander zu gewöhnen. Da muss man manchmal auch ein bisschen Tempo rausnehmen als Erziehungsleitung, damit man da nicht vorschnell und
ich wäre auch so euphorisch. Wäre ich auch schwer zu bremsen.
So.
Kann sich das immer schon so schön vorstellen.
Ja, absolut. Und das sind jetzt ja einmal diese positiven.
Entschuldigung.
Ich hab's fallen. Okay, das schneiden wir, aber es kommt in die Outtakes.
Danke.
Hier ist gerade ein Brillenglas aus der Brille gefallen.
Ich fühle gerade mit dir, weil ich das einmal hatte nach dem Festival, dass meine Brille kaputt war und ich brauchte die zum Autofahren, und ich habe die mir damals mit Panzerband ins Gesicht geklebt.
Ja, genau, das ist jetzt auch gerade so meine Sorgen gewesen. Oh nein.
Ja. Okay, weiter geht's.
Weiter geht's. Wir haben ja jetzt ganz viel Positives beschrieben, was so ein Vorgang sein könnte. Aber ich möchte ja natürlich jetzt auch mal so ein bisschen schauen, was kann noch passieren? Also auch der negative Aspekt. Also gibt es beispielsweise Situationen, wo ihr doch im Laufe einer Anbahnung merkt, okay, auch wenn dieses erste Matching, diese Schmetterlinge da waren, jetzt müssen wir trotzdem noch mal schauen, das funktioniert nicht, oder wir müssen doch noch mal uns anders orientieren?
Ja, das gibt's, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil lieber im Rahmen, deswegen auch so eine langwierige Anbahnung, vermeintlich langwierig für alle Beteiligten, aber lieber hat man einen langwierigen Anbahnungsprozess, wo man dann im Laufe der Anbahnung merkt, boah, irgendwie an irgendeiner Stelle habe ich jetzt gerade Bauchweh. Wer auch immer in dem Ganzen, da muss man da gut drauf gucken miteinander, was ist es, weil es gibt nichts Schlimmeres in meinen Augen, als eine Hilfe zu starten dann und die dann abzubrechen. Also manchmal ist auch das, also so, wir können nicht in die Glaskugel schauen, aber wir können versuchen, das bestmöglich vorzubereiten. Und dann ist es auch gut, wichtig und richtig, in so einem Anbahnungsprozess kritisch drauf zu gucken. Und wenn man irgendwo Bauchschmerzen hat, das auch miteinander zu besprechen, damit man da noch die Reißleine ziehen kann. Da haben wir eine Verantwortung für die jungen Menschen. Die haben oftmals schon den einen oder anderen Beziehungsabbruch gehabt, bevor sie dann zu uns in die Profifamilien kommen. Und das gilt da zu vermeiden.
Ja, man weiß ja auch gar nicht unbedingt, was vielleicht schon alles in der Vorgeschichte des jungen Menschen passiert ist. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Wundertüte, das hat Herbert damals auch immer gesagt. Da muss man sich auch einfach drauf einlassen, ne? Nicht so ganz genau zu wissen vielleicht, was dann auch noch so kommt. Ja, also angenommen, der Einzug hat dann stattgefunden, dann ist sicherlich die Anfangszeit nochmal eine ganz besondere Zeit. Ihr begleitet ja dauerhaft, aber die erste Zeit ist sicherlich besonders spannend. Ja, wie begleitet ihr oder die Erziehungsleitung die Profifamilien in der Zeit?
Gerade im Anfang gilt es natürlich, es gilt generell. Man kann auch noch mal ein bisschen unterscheiden, wie lange macht eine Profifamilie das schon. Ist das die erste Aufnahme, dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen, unterscheidet sich zu, ist die dritte oder vierte Aufnahme schon. Aber generell gilt schon, das ist sehr, sehr intensiv. Also so, da muss man ganz eng an den Familien dran sein, weil gerade im Anfang, das fühlt sich dann immer so smart an. Also so die Kids, die kommen meist sehr angepasst, überangepasst. Mhm. Und das fühlt sich dann erstmal gut an. Oh, das Kind schläft ja und das Kind weint gar nicht, das Kind macht gar nichts. Das ist aber ja nur, weil das ist makaber, aber das der junge Mensch, der versucht, den anderen zu gefallen, damit die ihn nicht wegschicken. Mhm. Und das ist so das erste Bemühen. Und das kann ein Mensch bedingt und eine Zeit lang aufrechterhalten, irgendwann aber nicht mehr. Und das ist auch gut und richtig, weil eigentlich soll Familie ein Ort sein, wo man echt sein darf. Und das wird irgendwann auch kommen. Und das gilt mit zu begleiten, gerade so in dem Anbahnungsprozess. Eben auch ein bisschen da runterzuholen, hey, das ist aber auch, auch wenn sich das gerade alles so, oh, und das ist so schön, das ist so smart, das ist es nicht, sondern es ist auch manchmal harte Arbeit, da in Beziehungsarbeit zu gehen mit den jungen Menschen, weil die dich mit Sicherheit da ganz massiv prüfen werden. Wie gesagt, ich habe das am Anfang schon gesagt, die haben den einen oder anderen Beziehungsabbruch gehabt und die kennen eigentlich, eins ist für die Kinder eigentlich immer verlässlich, dass Erwachsene unzuverlässig sind. Und das werden die prüfen. Wie verlässlich bist du als mein Gegenüber?
Das finde ich ein ganz wichtiger Hinweis, weil nicht nur in Profifamilie, sondern auch in Wohngruppen merken wir das. Und manchmal dauert das wirklich sehr, sehr lange, diese Anpassungszeit. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo man sich die Frage stellt, wann kommt der Moment? Das ist gerade, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, zu schön, um wahr zu sein. Irgendwann wird sich das Ganze ändern und dann ist man auf einmal mit ganz anderen Herausforderungen nochmal konfrontiert im Alltag.
Mhm. Und da kann man dann, glaube ich, auch sagen, da greift dann unser System als solches sehr gut. Zu sagen, da ist man immer, man hat immer einen Ansprechpartner als Erziehungsleitung. Und man sagt, boah, jetzt gerade passiert da irgendwas Komisches bei mir in der Familie. Kommt mal bitte her, helft mir. Und du hast auch andere Profifamilien, die das vielleicht schon durchlaufen haben und dich da auch begleiten und unterstützen können. Also das ist da in so einer Situation dann Gold wert.
Da finde ich auch schon dieser nächste Punkt Beziehungsarbeit, ne, was du vorhin schon mal gesagt hast, was für ein großer, wichtiger Teil das in unserer Arbeit ist, ganz gut. Und vielleicht können wir da nochmal genauer hinschauen, was überhaupt Beziehungsarbeit im Alltag so bedeutet.
Mhm. Ja, was bedeutet Beziehungsarbeit? Also so Beziehungsarbeit, der Begriff sagt es ja schon, das ist eine Arbeit. Und zwar geht es ja wirklich darum, der junge Mensch, der muss erstmal lernen, erfahren, egal wie ich mich präsentiere, ich darf hier sein. Und das ist so die große Herausforderung. Und das kann sich, Bettina, du hast gerade gesagt, das kann sich auch über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum hinziehen, dass ein junger Mensch das immer wieder abfragt in der Familie. Ist das wirklich so? Je nachdem, was die an Erfahrungen in ihrem doch recht kurzen Leben schon machen mussten, kann das wirklich, wirklich lange brauchen und sie prüfen immer wieder bei der Familie und wie äußert sich sowas? Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Da könnte ich jetzt Beispiele aus der Praxis nennen, also so, aber ich glaube, das ist nicht wirklich zielführend, weil das so unterschiedlich ist und jeder Mensch so unterschiedlich ist, aber du wirst merken, dass du auf die Probe gestellt wirst als Erwachsener. Und dass du dich beweisen musst. Und ja, also so, das ist, glaube ich, so das verlässlich an der Seite sein. Das ist Beziehungsarbeit. Komme, was da wolle, egal was du machst. Ich halte das jetzt gerade aus für einen Moment, weil ich dir helfen will, eine Beziehung zu mir aufzubauen. Und das unterscheidet uns dann ja auch als Erwachsene von den jungen Menschen, die wir begleiten, dass wir das in unserem Hirn steuern können. Und die können das vielleicht manchmal gar nicht steuern. Das muss man sich da auch immer wieder als Profifamilie ins Gedächtnis rufen. Egal, was da an Handlungen kommt, das ist nie gegen die Profifamilie als Person oder den Menschen gerichtet, sondern das sind immer nur Ausdrucksweisen von ich habe es nicht anders gelernt.
Ja, und man muss sich ja jetzt auch nicht vormachen, dass alle anderen in der Familie, auch das leibliche Kind, vielleicht immer stabil ist, immer einen guten Tag hat. Also so realistisch muss man ja sein, dass man nicht immer so standfest ist, das alles aushalten zu können. Und ich denke, das ist auch in Ordnung. Aber dann euch auch an der Seite zu haben, sicherlich sehr hilfreich trotzdem, aber auch zu akzeptieren, die Familiendynamik verändert sich. Und das wäre, glaube ich, was mir auch als Mama wichtig wäre, dass ich auch meine eigenen Kinder noch im Blick habe Und da würde mich mal interessieren, wie die Unterstützung auch von der Seite von euch aussieht, wenn ich auch merke, mein leibliches Kind struggelt jetzt total, fühlt sich vielleicht in seiner Rolle bedroht.
Ja, das ist ganz spannend in den Erziehungskonferenzen, die wir regelmäßig haben. Da meinen die Profifamilien immer nur von den aufgenommenen Kindern zu reden. Und wir ermutigen die immer, nee. Es geht nicht nur um die, sondern es geht um das große Ganze. Und da ist das ganze Familiensystem mit einzubeziehen. Und da sich von zu verabschieden, auch als Erziehungsleitung, ich bin nur zuständig für das aufgenommene Kind, und hingehen zu, nee, das ist ein komplettes Familiensystem. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle, die man mal mehr und mal weniger gut praktizieren kann. Wir haben zum Beispiel in einem PZ haben wir das gehabt, dass wir für die aufgenommenen Kinder regelmäßige Treffen in dem PZ hatten, pädagogisches Zentrum, Entschuldigung. Wir bei Backhaus neigen ja immer dazu, Abkürzungen zu benutzen. Wie gesagt, in einem pädagogischen Zentrum, da hatten wir regelmäßige Treffen mit den leiblichen Kindern, wo nur die Raum hatten, auch zu sein und miteinander in Austausch zu kommen. Wie ist denn das als Geschwisterkind von einem aufgenommenen Kind?
Mhm. Ja, bestimmt nicht einfach. Das war auch ein Thema in der Folge, als Ingrid hier war, dass ihr leiblicher Sohn das auch erst alles ganz toll fand und es so ein ganz niedliches Treffen gab mit möchtest du hier mein Bruder sein und dann nachher so, der kann jetzt auch wieder weg. So ungefähr.
Ja, es reicht.
Wäre dann jetzt bereit, ihn wieder gehen zu lassen. aber ich glaube, da muss man manchmal auch vielleicht gar nicht so dramatisch denken, weil das ist ja auch in normalen Geschwister, also in leiblichen Geschwisterbeziehungen so, dass man sich manchmal denkt, so der kann jetzt auch gehen oder die, kein Bock mehr auf Bruder oder Schwester, da auch einen ganz natürlichen Umgang mitzufinden und das nicht alles immer zu pathologisieren und zu dramatisieren. Ich kann mir vorstellen, da neigen dann auch manche zu, oder?
Ja, ich bin immer ein Freund davon, ehrlich zu sein miteinander. Und das ist ja, du hast das angesprochen, dass Kinder vielleicht und auch die Leiblichen mal einen schlechten Tag haben, das kann bei uns Erwachsenen ja auch so sein. Also ich habe viele Jahre Wohngruppenarbeit gemacht und da musst du ja auf dem Punkt musst du da sein. Das ist in der Familie ja nichts anderes. Aber es gibt auch Situationen, da stehst du einfach mit dem falschen Fuß auf und du bist nicht so da, wie du eigentlich da sein müsstest. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, sowohl in meiner eigenen Familie als auch in der Wohngruppe, wenn ich das kommuniziert habe, wenn ich gesagt habe, Leute, hier, mir geht's gerade nicht so gut. Wir müssen gerade ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und wundert euch nicht, dass ich heute eine kürzere Lunte habe oder so. Wenn man so Themen offen und ehrlich anspricht, dann hat man da einen ganz gesunden Umgang mit und dann können da auch alle ganz gut mit umgehen.
Mhm. Ja, finde ich auch gut. Ehrlichkeit währt am längsten und ist immer hilfreich. Und vor allem lernen die jungen Menschen auch direkt auch so zu handeln, ne? Und nicht alles mit sich selbst auszumachen und auch, dass halt eben negative Gefühle und Stimmungen in Ordnung sind, ne?
Absolut. Ich würde sagen, generell in der pädagogischen Arbeit, jetzt nicht nur in der Familie, sondern auch in Wohngruppen, gerade wenn Menschen neu anfangen in dem Bereich, sage ich immer, sei ehrlich, sei echt und lass Emotionen auch zu, ne? Wenn es dir nicht gut geht und kommuniziere das, weil dann ist es auch für die jungen Menschen greifbar, wenn ich es kommuniziere, als wenn ich einfach meine schlechte Laune, sage ich mal, mit in den Dienst nehme oder mit in den Alltag nehme und es ist gerade nicht zuzuordnen, ne? Gerade wieder auch im Hinblick darauf, dass junge Menschen ja viel negative Beziehungserfahrungen auch gemacht haben.
Ja, und oftmals ja auch gar nicht gelernt haben, dem Ganzen den Emotionen Namen zu geben. Mhm. Also das können die ja oftmals gar nicht, weil die in Verhältnissen groß geworden sind, wo das vielleicht gar nicht praktiziert wurde, das zu benennen. Und da brauchen sie dann vielleicht auch Unterstützung. Die können vielleicht gar nicht unterscheiden, ist das jetzt Wut, die gerade in mir drin ist, oder ist das Trauer? Also so die Gefühle, die können die gar nicht differenzieren. Und die da zu unterstützen, das können wir ja nur, indem wir da als gutes Beispiel vorangehen, Gefühle auch als solche zu benennen, dem ganzen Namen zu geben.
Ich möchte aber nicht ausklammern, so ehrlich muss man auch sein, wenn man vielleicht wirklich an den Punkt kommt, dass man merkt, das wird hier nichts mit uns. Wir leiden alle. Dann hat man ja nicht den Pakt mit dem Teufel geschlossen, hoffe ich. Was würde dann passieren?
Das hört sich alles so easy an.
Ich weiß, dass das nicht easy ist, aber man muss drüber sprechen. Ne?
Genau, ich hab da ein schönes Beispiel von der Profifamilie bei mir. Die hatten jungen Menschen aufgenommen und der hat die ganze Zeit, die er da war, über 4,5 Jahre, hat er gegen das System Familie angekämpft. Das hat sich echt in krassen Verhaltensweisen dann auch gezeigt, die man sich mitunter gar nicht vorstellen kann. Und die Profimutter hatte immer die Hoffnung, oh, also so vielleicht kommen wir über den Berg rüber, und hat das aufrechterhalten. Und die Kinder haben irgendwann gesagt, ey Mama, entweder er oder wir. Und die Mama, die wollte es, also die Profimutter wollte es nicht wahrhaben. Das war ein ganz, ganz, das hat ja was mit einem Gefühl von, ich scheitere jetzt. Mhm. Ich wollte, ne, und du bist dafür angetreten, dem jungen Menschen dauerhaft ein Zuhause zu geben. Und du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du merkst, und das klappt einfach nicht. Dann hat das ja auch mit dir selber was zu tun, habe ich das Gefühl zu scheitern. Und das war ein Prozess von einem halben Jahr mit der Profifamilie da auch dran zu arbeiten, dass sie loslassen muss. Und nach dem halben Jahr, das war, ich weiß noch wie gestern, das war so ein genialer Moment, wo die Profimutter sagte, ey, eigentlich war ich auch egoistisch, ne? Ich habe immer an dem Jungen festgehalten und habe gedacht, er hält an mir fest. Mhm. Aber in Wahrheit war ich es, die festgehalten hat. Und so die Erkenntnis dann irgendwann zu haben, okay, also so, ich darf den gehen lassen, weil der braucht was anderes. Familie ist dem zu nah, ist dem zu eng. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, was alles in der Jugendhilfe an Aufträgen, die junge Menschen mitbekommen, gibt. Mhm. Und wenn du nie mit dem Gefühl Liebe irgendwie umgehen konntest, weil das was war, was du zu Hause vielleicht nie erlebt hast, dass ein Mensch dir emotional Nähe, Wärme geschenkt hat. Und das ist ja nun mal Teil von Familie. Und du da nie schaffst den Sprung dahin, weil du so schwer enttäuscht wurdest von deinen Erwachsenen, die dich umgeben haben, dass du dich nie wieder darauf einlassen willst und wirst, dann ist so ein System Familie ist zum Scheitern verurteilt. Und das war bei dem jungen Menschen war das der Fall. Und der ist hinterher glücklich in der Wohngruppe geworden.
Kann ich mich anschließen. Also ich habe ähnliche Beispiele aus Perspektive der Wohngruppe erlebt, wo wir junge Menschen manchmal dann von Profifamilien aufgenommen haben. Also ich habe auch direkt ein Beispiel im Kopf von einem jungen Menschen, die in eine Familie gegangen ist, aufgenommen worden ist. Die war schon etwas älter. Und die Anpassungszeit war sehr schnell durch bei ihr. Und es sind auf einmal Themen aufgeploppt, die vorher gar nicht so bekannt waren. Und wo ganz schnell klar war, okay, das System Familie, das wird nicht funktionieren, weil sie es nicht aushält. Und sie hat auch sehr viel dafür getan, sag ich mal, um nicht in dieser Familie bleiben zu können. Und sie ist nachher in der Wohngruppe groß geworden und konnte das auch sehr gut mit uns aufarbeiten und benennen von, okay, das war mir zu viel. Die Menschen waren permanent da, ich brauche viel mehr Wechsel, andere Gesichter, mit denen ich dann vielleicht auch mal einen Konflikt habe und weiß, die Person ist gleich weg und die sehe ich morgen früh nicht wieder. Und dieser Konflikt ist hier noch im Raum. Also da habe ich auch einige Beispiele erlebt, manchmal nach kurzer Zeit, aber manchmal auch nach sehr langer Zeit, wenn dann beispielsweise die Pubertät kommt. So, das ist vielleicht auch schon so das Thema, welche alltäglichen Themen kommen dann teilweise auch auf in so einer Familie.
Mhm. Ja, Pubertät ist ein ganz, ganz spannendes Ding. Und da machen sich die Familien im Vorfeld auch, glaube ich, oftmals nehmen die Kinder auf, wenn sie jung sind. Da machen sie sich nicht so viel Gedanken darum. Also Schule ist immer ein Thema, wo man sich auch frühzeitig Gedanken drum macht. Wie wird denn das wohl werden? Und Schule ist ja auch bei uns Eltern, die wir keine Kinder aufnehmen, ist das immer ein Thema, was uns begleitet, weil es eine Herausforderung für die jungen Menschen ist. Aber gerade für junge Menschen, die da auch so prägende Erfahrungen gemacht haben, ist Schule natürlich ein ganz schwerwiegendes Thema und vielleicht nochmal eine größere Anstrengung, da auch dran festzuhalten und sich da so einzufinden, dass das, ich sag mal so, das ist ja noch so ein etwas älteres, klassisches System von wir müssen funktionieren da. Wir versuchen das ja gerade umzustellen mit Inklusion, aber das ist ja alles noch in der Mache in der Schule. Und das stellt natürlich die Kinder da nochmal vor besondere Herausforderungen, wo die dann auch regelmäßig die Profi-Eltern Anrufe bekommen, ey, hier, könnt ihr bitte X oder Y mal abholen? Das klappt hier gerade nicht. Der hat einen Jungen angespuckt oder der hat mit Steinen geworfen oder was weiß ich. Und dann müssen die Profifamilien ausrücken. Das ist schon was, da setzen sich Familien relativ frühzeitig auch mit auseinander. Aber mit den Herausforderungen eines in ins jugendlichen Alter kommenden, Das schiebt man so ein bisschen vor sich her, weil das nochmal ganz andere Themen sind, wenn es da um Identitätsfindung geht. Also so da kann es ja anfangen mit, da kommt meist nochmal die Biografiearbeit hoch. Mhm. Auch wenn in der Regel haben die Kids Kontakt zu ihren Eltern, so die das denn irgendwie zulassen können, die Eltern. Das hat nochmal eine andere Qualität, wenn du wenn du deine eigene Identität versuchst zu entwickeln. Und egal wie wenig Kontakt du zu deinen Eltern hast, kann das gut sein, dass du als erwachsen werdender Mensch dann auch vielleicht Verhaltensmuster unbewusst annimmst, die deine Eltern auch hatten, deine leiblichen. Und das kann dann zu echten Konflikten in der Familie führen, wenn ein junger Mensch dann plötzlich anfängt, da ganz andere Pfade einzuschlagen und massive Irritationen. Und dann gilt's da auch gut drauf zu gucken, ey, was hängt denn da vielleicht auch in dem Herkunftssystem noch und wo müssen wir da vielleicht nochmal hingucken?
Perfekte Überleitung. Herkunftssystem wäre eigentlich so der letzte Punkt, den ich gerne noch einmal ansprechen würde. Weil man das natürlich nicht ausklammern darf, auch aushalten können muss, auch wenn es eventuell noch Kontakt gibt oder geben soll. Da würde mich gerne nochmal so ein bisschen euer Alltag mit den Profifamilien interessieren und wie das in der Regel so ja läuft oder auch nicht läuft.
Das ist eine Challenge. Das ist eine Challenge und das ist eine Challenge für alle. Weil in der Regel ist es ja so, dass die Kinder, die wir aufnehmen, die lieben ja trotzdem ihre Eltern. Und das ist auch gut und richtig, ihre leiblichen Eltern. Und das ist auch gut und richtig, dass die lieben. Egal, was die denen angetan haben, haben sie auf jeden Fall ja eine gute Tat. Und das versuche ich immer den Profifamilien auch mitzugeben. Eine gute Tat haben sie auf jeden Fall vollbracht, nämlich, dass der junge Mensch am Leben ist. Und dass der junge Mensch da ist. Und das ist ja schon ein Ding, wo man die Eltern für ehren darf und muss. Und ich glaube, das ist aber so die große Herausforderung, wenn man als Profifamilie, und das unterscheidet dann auch Wohngruppe von Profifamilie nochmal ganz massiv, da ist man auch Eltern. Also oftmals sagen die aufgenommenen Kids ja auch Mama und Papa zu den Profieltern. Das heißt, da sind ja schon so gleich Zuschreibungen auch da und trotzdem haben sie auch noch eine Mama und einen Papa irgendwo anders. Und da muss man immer gut aufpassen, weil das ist ja auch schwer auszuhalten für die Profifamilien, wenn die da vielleicht wissen, was ist da passiert, so im Herkunftssystem. Und trotzdem muss man die Eltern auch für das ehren, was sie da gemacht haben und muss sie auch respektieren. Und da fängt's auch an, wenn man jetzt, ich hatte ja anfangs oder vorher gesagt, Besuchskontakte. Wenn man so einen Besuchskontakt hat, dann fängt es eigentlich schon im Vorfeld an, das Ganze gut vorzubereiten mit den Kids. Das heißt, da auch mit denen ins Gespräch zu gehen und nicht negative Zuschreibungen zu machen bei den Eltern, sondern versuchen, das auch positiv zu machen. Auf der anderen Seite aber auch zu schützen. Also je nachdem, was da passiert ist, gilt es ja auch, die Kinder zu schützen. Deswegen haben wir das zum Beispiel auch, dass die Besuchskontakte in der Regel bei uns in den pädagogischen Zentren stattfinden, damit der geschützte Raum Profifamilie auch ein geschützter Raum bleibt. Damit die Kids, egal was dann auch ist, immer wissen, und da ist mein sicherer Hafen. Und da wird auch so das, oftmals werden die ja retraumatisiert dann auch, wenn so ein Besuchskontakt stattfindet. Das kann passieren, die Kids. Und dann kann es aber trotzdem, können sie in ihren sicheren Hafen zurück. Und der ist dann trotzdem noch vorhanden. Und deswegen ist es auch wichtig, das Ganze gut zu begleiten, um da auch zu gucken, kommt es da jetzt zu kritischen Situationen, da müssen wir manchmal auch einschreiten, als Erziehungsleitung. Das ist dann aber auch Aufgabe, finde ich, von den Erziehungsleitungen, die das Ganze mit begleiten, da dann irgendwo mit den leiblichen Eltern ins Gespräch zu gehen, wenn es da zu kritischen Situationen kommt, zu sagen, ey, stopp, da müssen wir jetzt mal hingucken.
Möchte an der Stelle aber auch nochmal die Folge mit Heike, hieß sie, empfehlen. Eine leibliche Mama, von ihr ist ein Kind bei uns untergebracht, also in einer Profifamilie. Und da eben jetzt an der Stelle möchte ich eben auch nochmal sagen, es gibt auch einen guten Kontakt. Also es gibt auch den Fall natürlich mit gutem Kontakt zum Herkunftssystem, mit sehr reflektierten Eltern. Also nicht immer nur Retraumatisierung und dass es schwierig ist, sondern eben auch das andere Beispiel, dass das auch sehr, sehr gut funktionieren kann.
Das, und ich möchte auch nochmal anschließen, diese Wertschätzung auch gegenüber Herkunftssystemen. Also viele Kindeseltern beobachten wir ja auch, dass sie selbst auch viele negative Erfahrungen machen. Und da, also heute haben wir ganz viele Folgenempfehlungen irgendwie. Mhm. Fand ich damals die Folge mit Lea Hilling sehr spannend, die auch nochmal betont hat, dass Eltern auch nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Und das finde ich auch nochmal wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass auch Eltern ihre eigene Biografie einfach mitbringen.
Ich würde auch so weit gehen zu sagen, ich glaube, das ist eher die Minderheit. Also wenn ich jetzt unsere Besuchskontakte angucke, dann ist es eher so die Seltenheit, dass du so kritische Besuchskontakte hast. Sondern meist ist es tatsächlich so, dass die Eltern da sehr, sehr motiviert und engagiert auch sind und voll für das Kind brennen. Am Anfang ist es häufig noch so ein, sich damit erstmal auseinandersetzen zu müssen, dass der junge Mensch nicht mehr bei ihnen leben kann. Das ist schwierig. Mhm. Und wenn da aber die Auseinander und wenn da so die Erkenntnis da ist, oh, dem geht's da richtig gut, dem jungen Menschen. Und der hat da ein schönes Zuhause gefunden. Dann kann man die oftmals auch richtig, richtig gut mit auf die Reise nehmen. Und das ist unendlich wertvoll in der Arbeit, weil, wie gesagt, am Ende des Tages gehört die Herkunftsfamilie immer dazu. Und ich bin kein Freund davon zu dämonisieren. Sondern ich bin ein Freund davon zu sagen, lasst uns da alle zusammen in einem Boot. Ich habe ja gesagt, ich bin Pflegepapa und ich habe einen Schlüsselmoment mit den Eltern von unserem aufgenommenen Jungen gehabt. Wir sind durch die Stadt gegangen mit den Eltern und haben uns unterhalten und dann sagte, der Papa ging neben mir von dem Jungen und dann sagte der, ey Peter, weißt du was, eigentlich hat er es ja voll gut. Ich sage, was meinst du denn? Ey, der hat zwei Mamas und Papas. Wie geil ist denn das bitte? Und das wäre so der ideale Zustand, wenn man das tatsächlich erreichen kann. Mit den Eltern auf Augenhöhe in Kontakt sein und tatsächlich so ein Gefühl von, ey, wir sitzen da zusammen.
Ja, ne? Das klingt so abgedroschen, dieses Leitmotiv Kind im Mittelpunkt, aber das ist genau das. Also dann nicht egoistisch zu sein, so wie die andere Profimama, von der du gesprochen hast, auch diesen Weg dahin gefunden hat und vielleicht war ich auch ein bisschen egoistisch, sondern das Kind zu sehen, den jungen Menschen und was dem gut tut, ne? Und klar, wenn die Kinder merken, die Alten, die halten alle zusammen, dann scheint das hier schon richtig zu sein. Dann ist das mit Sicherheit der beste Weg in dem Moment. Aber es war mir wichtig, nochmal zu betonen, diesen Teil gibt es auch und ich kann nicht den jungen Menschen aufnehmen und dann mein Familienleben gestalten und nach mir die Sinnflut. Das Päckchen muss man eben mitkaufen in dem Moment. Okay, wir müssen auch langsam mit Blick auf die Uhr so ein bisschen zum Ende kommen. Thema Auszug, wir machen mal einen großen Sprung, wurde vorhin ja auch schon mal angesprochen, aber einfach, dass man es nochmal der Vollständigkeit halber gesagt hat, ab einem bestimmten Alter enden dann ja auch die Hilfen, vielleicht magst du da noch kurz was zu sagen.
Ja, im Idealfall ist es ja, hatte ich ja schon anfangs so gesagt, dann mögen sie vielleicht körperlich ausgezogen sein irgendwann, gehören aber noch dazu, aber in der Jugendhilfe ist es ja so, dass die Hilfe mit Beendigung des 18. Lebens oder mit Beginn des 18. Lebensjahres geht's eigentlich los, dass die jungen Menschen dann auch einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige stellen müssen. Also da ist es schon kein Selbstläufer mehr. Vorher ist es immer noch so, dass klar ist, Jugendhilfe ist da für die jungen Menschen verantwortlich. An der Stelle werden die jungen Menschen dann auch mehr und mehr in die Verantwortung genommen. Und da geht's dann auch in den Hilfeplangesprächen, da verändert sich das, geht's auch schon konkreter darum, wie kann so ein Erwachsen, begleitendes Erwachsensein. Wie kann das sich gestalten? Und das ist auch ganz spannend. Ich habe eine Profifamilie da im Kopf, die über viele, viele Jahre schon junge Menschen begleitet hat. Und dann ging es bei dem einen jungen Menschen, ging es darum, der wollte zur Bundeswehr und das war alles relativ klar. War auch schon über 18. Dann hast du ja auch nicht mehr so die Zugriffe und ich weiß noch, dann habe ich mit der in der Erziehungskonferenz gesessen, gesagt, ey Peter, was soll ich denn da überhaupt noch? Ne, was sind da noch Ziele? Also so, da ist sie selber dann auch schwammig für sich gewesen und hat erstmal eine Idee entwickeln müssen, okay, was sind jetzt so Ziele, wo man auch drauf hinarbeiten? Und das ist, glaube ich, ein Thema, was man auch nicht unterschätzen darf. Da muss man eigentlich frühzeitig, auch wenn wir neigen ja immer dazu, wenn es um Trennung, Abschied nehmen und so geht, das irgendwie vor uns herzuschieben. Aber eigentlich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, dem man frühzeitig schon Raum geben muss und wo man frühzeitig eigentlich mit den jungen Menschen auch dran arbeiten muss, zu sagen, ey, hier, Der Weg geht da irgendwann hin. Und jetzt lass uns mal gucken, was braucht's denn, damit wir da einen guten Übergang schaffen. Mhm. Klar, da schwingt dann so mit, ich will den nicht rausschmeißen und so. Und deswegen will man das vielleicht nicht thematisieren. Ich weiß es nicht, was es dann immer so im Detail ist. Aber es ist wichtig, das frühzeitig auch zu sich damit auseinanderzusetzen miteinander, damit man da einen guten Übergang schafft.
Und auch Vorbild zu sein, weil viele unserer jungen Menschen ja auch eher negative Abschiede erlebt haben. Mit einer krassen Trennung und diesem Gefühl, man hält mich nicht aus. Ist das auch eine ganz gute Möglichkeit, nochmal einen Abschied positiv gemeinsam zu gestalten.
Ja, und im Idealfall ist es ja gar kein Abschied auf Lebenszeit, sondern im Idealfall ist es ein Leben in einem gemeinsames weiteres Leben, aber mit unterschiedlichen Lebensmittelpunkten.
Ja, also ich habe das in der Wohngruppe auch regelmäßig erlebt, dass junge Menschen dann irgendwann in eine Wohngruppe gezogen sind, damals in eine Jugendwohngruppe, und dass nach wie vor auch der Kontakt mit der Profifamilie stattfand, dass man sich weiterhin gesehen hat, gemeinsam etwas Schönes unternommen hat und füreinander da war.
Ihr Lieben, ich finde, das war eine richtig schöne Folge und ich finde, Peter, man merkt, dass du total für das Thema brennst und auch, dass du das wahrscheinlich auch privat zum Teil dann so lebst als Pflegepapa. Mich hast du irgendwie richtig abgeholt und du hast so dieses Leuchten in den Augen und diese positive Emotionalität. Also ich hoffe, dass wir mit der Folge auch ganz viele abholen können und auch viele Fragen klären konnten. Das Thema ist natürlich viel zu groß für eine Podcast-Folge, also nochmal der Hinweis. Wir haben regelmäßig Infoabende, jetzt auch buchbar über backhaus-akademie.de online, ganz einfach. Das war nicht immer so leicht, aber den Schritt haben wir jetzt auch geschafft. Dann haben wir auch einen YouTube-Kanal, wo es auch längere Videos gibt. Wir verlinken euch das alles nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@backhaus.de. Und bei euch bedanke ich mich, dass ihr heute hier wart für die tolle Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Es war sehr angenehm und in dieser Folge ist die Emotionalität auch wieder mal bei mir rübergeschwappt, wovon du gerade gesprochen hast. Das war eindeutig zu merken.
Ich danke euch auch, dass ich tatsächlich, und ihr habt recht, das ist ein Thema, für das ich brenne, und das ist ein Thema, weshalb ich letzten Endes auch zu Backhaus gekommen bin.
Ach,
weil ich da komplett, das ist voll meins, und von daher war es nochmal eine Riesenchance, das auch tatsächlich zu teilen mit euch.
Toll.
Danke.
Tschüss, ihr Lieben.
Auf Wiedersehen.
Ciao.